Ja, liebe Teilnehmer, wenn ihr jetzt auf den Zeitplan schaut, dann seht ihr als nächsten Gast, als Interviewgast, erwarten wir Matthias Pöhm. Er wird mir zugeschaltet sein und ich freue mich sehr, dass er dabei ist. Das ist das erste Mal, dass wir miteinander kooperieren, dass er zum ersten Mal bei einem unserer Events dabei ist. Und das liegt nicht daran, dass er unbekannt ist, sondern einfach daran, dass wir bisher uns noch nicht über den Weg gelaufen sind. Aber er ist jemand, der Kommunikation wirklich lebt in verschiedensten Bereichen. Dazu zählt auch Themen wie Rhetorik, Themen wie Schlagfertigkeit. Und darüber möchte ich mit ihm sprechen. Da steckt auch ein hohes Eigeninteresse von mir dabei, weil wir werden auch über Themen sprechen, die mich wirklich selber interessieren. Fragen, die ich schon immer mal stellen wollte an einen echten Profi wie ihn. Und da dürft ihr euch auf ein interessantes Interview freuen. Er ist mir zugeschaltet, Matthias. Ich hoffe, du kannst mich klar sehen und verstehen. Gib uns ein paar Infos über dich. Was wollten wir noch über dich wissen, bevor wir ins Interview reinstarten?
Ja, ich bin Rhetoriktrainer. Als so einer wirst du aber nicht geboren, sondern Rhetoriktrainer, das wird man irgendwann. Und ich will mal die Geschichte erzählen, wie ich dazu kam. Mein Feind ist mein Freund geworden. Ich hatte Riesenprobleme, um Menschen zu reden. Und es gab ein Schlüsselerlebnis damals. Ich habe in einer Firma gearbeitet, da war ich Personalvertreter gewählt. Und da gab es die Mitarbeiterversammlung am Ende vom Jahr. Ich saß mitten in der Menge, der Chef hat präsentiert. Und plötzlich, mitten in seinem Vortrag, sieht er mich, er deutet auf mich, er sagt, ach, Herr Böhm ist ja da, der könnte schnell was zum Thema Personalvertretung sagen. Es trifft mich wie ein Pfeil. Ich stehe auf, knallrot im Gesicht, ich beginne zu reden. Ich merke, meine Stimme ist zerhackt vom Pulsschlag, hörbar für alle. Das war in Genf. In Genf spricht man Französisch. Das ist nicht meine Muttersprache. Und ich sehe, die ersten Menschen schauen zu Boden. Es ist peinlich, mich anzuschauen. Irgendwann sage ich, hör auf, hat keinen Sinn. Ich setze mich wieder. Es vergehen endlose Sekunden, bis der Chef wieder das Wort ergreift. Der gewählte Personalvertreter blamiert vor der ganzen Belegschaft. Das war der Anfang meiner Karriere. Damals habe ich mir geschworen, egal wie lange es dauert, egal wie viel Zeit, egal wie viel Geld, du kriegst das weg. Diese Angst vor Publikum zu reden. Und heute bin ich Rhetoriktrainer und Speaker und habe die Kommunikation zu meinem Leib- und Magenthema gemacht.
Ja, also ich denke, jeder von denen, die gerade zuhören, kann das absolut nachvollziehen. Mir ging es nicht ganz so krass wie dir, Matthias, um das vielleicht kurz zu teilen, aber ich bin auch nie jemand gewesen, der gerne vor vielen Leuten auftritt oder spricht. Ich bin auch nicht rhetorisch perfekt ausgebildet, wie du vielleicht auch raushören wirst als Profi, aber ich glaube, eine wichtige Basis ist, um auch mit dieser Angst zurechtzukommen, dass man das irgendwann wirklich gerne macht und auch gerne seine Inhalte teilt. Aber lass uns gern inhaltlich ein bisschen reingehen. Rhetorik und Kommunikation und auch präsentieren oder gerade hast du von Reden gesprochen, hat ja auch immer ein bisschen was mit sich selbst verkaufen zu tun. Also man verkauft sich ja ständig selber, nicht nur als Verkäufer in einem Unternehmen, auch in einem Bewerbungsgespräch, auf einem Sozialakquisemarkt, also im Dating, wenn ich ein Gehalt verhandle, auf dem Jahrmarkt, wenn die Schwiegermutter zum ersten Mal einen kennenlernt. Hast du da konkrete Tipps für uns, für unsere Zuhörer, wie man ja, sich besser selbst verkaufen, sich besser selbst präsentieren kann?
Also es gibt eine immer wiederkehrende Situation, die kennt jeder. Und zwar, man hat eine Leistung erbracht und jetzt soll man diese Leistung in irgendeiner Form rüberbringen. Das ist besonders wichtig da draußen. Wenn ihr mal eine Akquise habt oder wenn ihr euch bewerbt für einen Job, verkauft euch in dem Sinn, dass ihr, Mensch, da habe ich mal was Tolles hingekriegt. Wie man das macht? Da gibt es eine wunderbare, schöne Vorgehensweise, besteht nur aus drei Schritten. Ich zeige euch, wie das geht. Der Anruf kam aus Frankfurt. Ein Kunde war dran. Er sagt, Herr Pöhm, wir sind nominiert worden für einen Innovationspreis mit unserem Restaurant. Wir müssen präsentieren, 3 Minuten. Wenn wir diesen Preis gewinnen, dann ist unser Restaurant auf ein halbes Jahr hin ausgebucht. Bitte helfen Sie uns. Ich fuhr nach Frankfurt. Ich kam zum Restaurant und sehe, es ist ein Burger-Restaurant. Nominiert für einen Innovationspreis. Mit dem musste ich arbeiten. Jetzt haben mich 3 Leute empfangen. Irgendwann, dann habe ich angefangen, mit denen zu arbeiten. Irgendwann frage ich, wer von Ihnen präsentiert? Und sie deuten auf den ich befürchtet hatte. war der Einzige, der praktisch emotionsfrei reden konnte. Und mit dem Material musste ich arbeiten. Wenn ich Leute coache für wichtige Reden, für Awards, die sie gewinnen wollen, stelle ich immer eine Frage. Wer sind die anderen? Ich muss wissen, gegen wen ich Schach spiele. Da haben die mir Restaurants aufgezählt, 16 waren es, und plötzlich wurde ich hellhörig. Da war eins dabei, das kannte ich persönlich. Und zwar war das Hiltl in Zürich. Hiltl steht im Guinness-Buch der Rekorde. Das ist das älteste vegetarische Restaurant Europas. Und die hatten damals frisch renoviert und die haben es geschafft, in ihr Restaurant einen Club zu integrieren. Am Wochenende wurde das umgestaltet und es gehört zu den drei In-Clubs von Zürich. Und gegen die hatte ich anzutreten mit meiner Burgerbraterei. 7 Stunden habe ich sie gecoacht. Zum Schluss sage ich, ich muss jetzt zurück nach Zürich, ich habe noch einen Termin. Wie ich im Auto sitze, denke, wenn sie einen 4. Platz machen, wäre das ein Riesenerfolg. Das war im Juni des Jahres, von dem ich erzähle. Im November desselben Jahres sitze ich bei mir zu Hause in meinem Homeoffice. Kommt ein E-Mail rein, oben steht im Betreff Ergebnis. Das hat mich nicht interessiert, weil es war ein Foto angehängt. Ich habe es nicht gelesen, sondern ich klicke auf das Foto. Doppelklick. Es geht ein Foto auf, ich muss es verkleinern, weil es zu groß war und plötzlich sehe ich es. Abgebildet waren meine Leute. Sie standen auf der Bühne und sie haben diesen Preis gewonnen. So erzählt man eine Leistung, von der man möchte, dass sie gut ankommt. Jetzt nur das Beispiel zu hören, nützt euch leider nichts. Jetzt sage ich euch die Struktur, die ich eisern eingehalten habe, damit jede von euren Leistungen da draußen genauso rüberkommt. 3 Elemente sind es, ich mache sie sichtbar. Beim ersten Element scheitern die meisten, weil, wenn sie dieses Element nicht vorne wegstellen, dann kann ihre Leistung nicht großartig wirken. Und zwar, als erstes muss Folgendes vorne weggestellt sein. Man beschreibt eine riesige Schwierigkeit. Wenn eine Leistung nicht über Schwierigkeiten erworben worden ist, dann wirkt die Leistung nicht. So, und wo war die Schwierigkeit in meiner Geschichte? Da war erstmal ein Redner, den ich reden konnte. Mit dem musste ich arbeiten. Das zweite, ich habe ein Burger-Restaurant, sehr innovativ, mit dem musste ich arbeiten. Und die dritte Schwierigkeit war, ein Konkurrent, der wirklich spannend ist, das Hiltl in Zürich. Die haben übrigens einen 2. Platz gemacht. So, also ihr müsst eine Schwierigkeit, wenn ihr wollt, dass eure Leistung im Bewerbungsgespräch oder bei einer Akquisepräsentation toll rüberkommt, muss das eine Schwierigkeit dargestellt werden. Also bewusst darauf achten. Jetzt kommt das nächste Element. Und zwar, man muss jetzt wie ein Krimi-Regisseur arbeiten. Wenn ihr nämlich einen Krimi guckt, den Tatort, und nach 10 Minuten vermutet ihr, der Mörder war der Direktor. Und am Ende kommt raus, der Mörder war der Direktor. Das ist nicht spannend. Aber wenn du den Direktor vermutest und am Ende war es der Fahrer, dann sagst du, klasse. Und dasselbe machen wir auch bei dieser Struktur. Was der Krimi-Regisseur macht, ist folgendes. Der schaltet eine fehlgeleitete Erwartung mitten in seinen Krimi rein. Der führt euch bewusst auf die falsche Fährte. Weil wenn erwartetes Ergebnis gleich erreichtes Ergebnis ist, ist das nicht spannend. Wenn aber überraschendes Ergebnis übertroffen wird, dann ist es besser. So, wo war die fehlgeleitete Erwartung in meiner Geschichte? Ich sitze im Auto und denke, wenn sie einen 4. Platz machen, wäre das ein Riesenerfolg. Das habe ich damals wirklich gedacht. So, also eine fehlgeleitete Erwartung. Jetzt kommt das Allerspannendste, was die meisten nicht kennen und auch nicht tun. Nämlich die Art des Erzählens. Jetzt geht es um den Moment, wo ihr das Ergebnis erfahrt. Und mit diesem Moment macht ihr was Spezielles. Ich zeige euch was. Und zwar, wenn das hier eure Geschichte ist und pro Zeiteinheit erzählt ihr dieselbe Anzahl an Informationen. Und jetzt meinetwegen, dass der Moment des Ergebnisses bei euch ist der letzte Satz und der heißt, im November erfahre ich, dass sie gewonnen haben. So habe ich das aber nicht gemacht. Mit diesem Moment macht ihr was Spezielles. Hört hin. Dieser Moment wird künstlich auseinandergedehnt und ihr beschreibt das in einer Art sprachlichen Zeitlupe. Ich habe nicht gesagt, im November erfahre ich, sie haben gewonnen, sondern im November sitze ich an meinem PC, ein E-Mail kommt rein, da ist ein Foto im Anhang, ich mache Doppelklick und als es offen ist, sehe ich, sie haben diesen Preis gewonnen. Jetzt kommt erst diese Riesenspannung auf und dann wirkt dein Ergebnis statt so. So. Es ist nicht zwingend das Ergebnis, sondern wie du es verpackst. Und damit kriegst du, egal welche Leistung, als was absolut Großartiges rüber.
Okay, Matthias, wie könnte dann sowas zum Beispiel auf einer Bühne aussehen? Also wie kann ich dann da präsentieren, ohne dass das Publikum irgendwie einschläft oder müde wird?
Also da gibt es unterschiedliche Methoden, was man da machen kann. Eine der besten ist, erzähl eine Geschichte. Also man kann Geschichten von Fremdleuten erzählen und man kann eigene Geschichten erzählen. Es gibt herrliche, wunderbare Geschichten und es ist ein einfacher Trick, sich damit mal auszurüsten. Und ich will euch eine mal erzählen. Alexander der Große, der hatte das größte damalige Reich erobert und als er gestorben war, wurde es aufgeteilt von drei seiner Generäle damals, diese Feldherren. Ägypten hat Ptolemäus bekommen. Und Kleinasien Perdikkas. Jetzt war Ptolemäus eines Tages in Ägypten, in seinem Palast, und dann hat ihm ein Späher berichtet, eine Armee ist im Anmarsch. Und er sagt, es sind ungefähr 8000 Reiter. Und Ptolemäus hat gesagt, das wird die Katastrophe, es ist unser Untergang. Weil seine Armee hatte nur 3000 Reiter. Und der Angreifer war sein ehemaliger Kollege unter Alexander, es war Perdikkas. Jetzt saß er da, es waren noch einige Wochen, bis die dann wirklich herkommen würden. Und jetzt saß er in seinem Palast und da sieht er in der Entfernung eine Ziege über so eine halbwüstensteppenartige Gelände laufen. Und er sieht, dass das Staub aufwirbelt. Und da hat er plötzlich eine Idee, weil er konnte sich erinnern, damals, wie sie noch zusammen unter Alexander gekämpft haben, wie die Späher die Größe einer Armee abschätzen. Und zwar hat man das damals so gemacht, man hat das aufgrund von dem Aufwirbeln des Staubes von den Reitern ermessen. Jetzt hat er ein Experiment gemacht. Er hat eine Ziege genommen, hat dort Palmwedel angebunden und hat geguckt, wie viel Staub wirbelt die auf. Und hat gemerkt, es ist das Dreifache eines Reiters. Jetzt hat er einen Esel genommen, selbe Experiment, und hat gemerkt, beim Esel ist es das Fünffache eines Reiters. Jetzt hat er alle Esel und alle Ziegen beschlagnahmt, hat die unter sein Heer gemischt und voll Poker ist damit entgegen von Perdikkas marschiert. Seine Späher haben es gesehen, 2 Tage später kehren sie um und sie waren nie wieder gesehen. Wir in unserer Firma, wir wirbeln zu wenig Staub auf. Unsere Website sieht so aus. Da steht unten drunter, wir würden uns freuen, wenn Sie eine Anfrage stellen. Das ist Betteln. Da muss stehen, rufen Sie uns an, ob wir noch einen Termin für Sie frei haben. Wir müssen eine gewisse Größe vortäuschen, damit wir Menschen in der Richtung ändern können. Das ist eine Geschichte. Und jetzt habe ich noch was gemacht. Ich habe nicht nur die Geschichte erzählt, sondern ich habe eine Brücke geschaffen zu meinem eigenen Anliegen. Die schöne Botschaft ist die, egal welche Geschichte du erzählst, es gibt fast immer eine Brücke zu dem, was dein Thema ist. Erzählt Geschichten.
Sehr cool. Ich glaube, das kann man auf verschiedenste Arten und Weisen dann entsprechend auch einbauen. Und Geschichten logischerweise, das war ja auch der Ursprung der Frage, dann im Prinzip auch die Antwort darauf, wie gestaltet man das inhaltlich, dass es halt nicht langweilig ist, aber man trotzdem halt inhaltlich diese Brücke baut. Und da ist ein sehr gutes Beispiel für. Wenn man jetzt deine Vorträge sich anschaut, da findet man keine PowerPoint-Wüste. Woran liegt das? Was ist der Hintergrund?
Also das ist eine sehr gute Frage. Ja, weil ich bin Gründer der Anti-PowerPoint-Partei. Und zwar, das kam daher, habe ich meine Art des Seminars-Gebens geändert. Früher habe ich verteidigt meine Methoden. Und irgendwann habe ich das umgestellt. Dann habe ich folgende Philosophie mir zu eigen gemacht. Die könnt ihr alle übernehmen, die ist super wirksam. Es zeigt plötzlich unangreifbar, wenn ihr Schulungen gebt. Und zwar die Philosophie ist die: Ich will nicht Recht haben, ich will immer nur das beste Ergebnis. Ich will nicht Recht haben, ich will immer nur das beste Ergebnis. So, und jetzt habe ich dann meine Methoden immer dem Vorschlag des Teilnehmers gegenübergestellt. Und jetzt kommt's: Wenn die Version des Teilnehmers eine höhere Wirkung hatte als meine, habe ich sie ausgetauscht. Ich habe nicht mehr gekämpft, ich habe gesagt, Herr Huber, kommen Sie nach vorne, machen Sie es vor. Dann habe ich meine gegenübergestellt, dann habe ich ein paar Leute im Seminar abstimmen lassen, Mehrheit war, wir nehmen das. Und wenn es Huber war, war es die Huber-Methode. So, und dasselbe habe ich gemacht mit PowerPoint. Ich will nicht Recht haben, ich will immer nur das beste Ergebnis. Ich habe also PowerPoint genommen, erstmal neutral, nichts dagegen, aber ausprobieren und Gegenprobe machen. Und dann habe ich die Gegenprobe gemacht und immer wieder mit meiner Variante abstimmen lassen. Und dann kam raus, über die Jahre, in 95 von 100 Fällen, hat PowerPoint verloren. Das ist ein Ergebnis. Also, ich bin nicht gegen PowerPoint, sondern ich bin gegen die Gegenprobe, also ich bin für die Gegenvariante. Und da gibt es zwei Dinge, die ihr machen könnt, wenn ihr dieses gottverdammte PowerPoint loslassen wollt. Schaut. Das erste ist frei sprechen. Ich spreche frei. Ich brauche kein PowerPoint. Also wenn ihr sagt zum Beispiel, also was in so Rhetorikbüchern steht, aber was Unfug ist, also man soll mit einem Zitat anfangen, steht da. Das ist Käse. Und dann wird es noch hinten in PowerPoint eingeblendet. Stellt euch vor, Klick, hinten steht ein Text. Jetzt sage ich, wie Platon schon so treffend gesagt hat, ein langer Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Jeder hat es gelesen und du wiederholst das. Das ist Käse. Lass dieses eingeblendete Platon weg und sag's frei. Es ist fünfmal besser. Du musst das nicht, weil es gibt einen Lesezwang und ihr habt dann betreutes Lesen, was ihr tut. Die Leute lesen es und du wiederholst, was jeder gelesen hat. Das ist nicht spannend, das ist langweilig. Und die zweite Alternative ist das Ding hier. Flipchart. Ich habe euch vorhin das aufgezeichnet, wie es im Flipchart geht, diese Zeitlupenmethode. Und so kannst du alles aufzeichnen. So, jetzt die Umsatzergebnisse, liebe Geschäftsleitung. Im letzten Jahr, jetzt, der normale Mensch, klick PowerPoint, Überschrift, Fußzeile, Logo, alles vollgepfropft mit allem und jetzt mache ich mal anders. Die Umsatzergebnisse, nein, die Anzahl unserer Neueröffnungen.
Gibt dem Ganzen ja schon Dramatik, während du die Linien überhaupt zeichnest, oder?
Eben, weil ich schweigend etwas zeichne, entsteht diese unendliche Dramaturgie. Mhm. Wir hatten Anfang des Jahres uns zum Ziel gesetzt, dass wir die Anzahl der Shops, die wir eröffnen wollten, war 7 neue Shops. Jetzt Ende des Jahres, die Anzahl der Shops, die wir tatsächlich eröffnet haben, sind 32 neue Shops. Mach das mal mit PowerPoint. Das schafft keiner, diese Spannung, diese Dramaturgie zu erzeugen. Und jetzt noch ein kleiner Trick. Wie macht man das im Detail? Also wenn ihr so Balken zeichnet, brauchst du kein PowerPoint. Du zeichnest das um Himmels Willen mit der Hand. Also, wenn ihr Balken zeichnet, brauchen wir immer wieder, dann fangt ihr an, unten anzusetzen. Also die Anzahl der Shops, die wir uns vorgenommen haben, war Schweigen. Und jetzt Schweigen zeichnen. Und dann zeichnest du, und erst hier sprichst du. Und jetzt, wenn ihr jedes Mal, wenn ihr Multiplikationen habt zu euren geplanten mit erreichten Ergebnissen, hat man sehr oft, gerade in der Technik, zum Beispiel mal 10 mal 20, dann kann man diese Show machen. Dass das hier unter dem Ding landet, ist nicht Zufall, Leute. Der kleine Referenzbalken habe ich so gewählt, damit mein echter Balken bis unter die Decke geht. Der Referenzpunkt ist schon tiefer als meine erster Balken. Auch das ist kein Zufall. Also jedes Mal, wenn ihr ein Ergebnis verkaufen wollt, wo geplant zu erreicht eine Multiplikation mal 2, mal 3, mal 4, mal 5 ist, könnt ihr diesen Trick benutzen. Und mit PowerPoint nicht mal ein Fünftel der Wirkung erreichst du, wenn du das anders machst. Und dann dieses quälend langsame Hochzeichen. Ist auch kein Zufall. Okay? Schweigen. 32 neue Shop. Und jetzt liegen die dir zu Füßen. Jetzt flasht das wirklich. Also das ist Flipchart. Ich könnte jetzt 2 Stunden nur über Flipchart reden. Vielleicht noch ein kleines Element. Wenn du mit Flipchart arbeitest, weil Flipchart zu benutzen ist, hört man hin und wieder und dann machen Leute, die zeichnen das vor. Jetzt will ich es mal machen. Die Anzahl der Shops, die wir eröffnet haben, war im diesem Jahr 7 geplant, 32 erreicht. Das ist nicht dasselbe, Leute. Nochmal, jetzt mal die Regel. Der Akt des Erschaffens, darin liegt die Wirkung nicht im fertigen Bild. Deswegen funktioniert PowerPoint nicht. Da wird nur Fertiges abgerufen. Ich erschaffe etwas, darin liegt die Wirkung. Und in der Bewegung. Es gibt nämlich eine Regel in der Rhetorik. Wenn du dich selbst nicht bewegst, bewegst du auch dein Publikum nicht. Nochmal. Wenn du dich selbst nicht bewegst, bewegst du auch dein Publikum nicht. Und das ist Bewegung. Und nicht irgendwie ein Bits und Bytes. Man kann auf Balken dort hoch sein. Ein echter Mensch mit Fleisch und Blut, der überzeugt. Und nicht technische Hilfsmittel. Das war immer so und wird immer so sein. So, nur ein kleiner Trick, was man mit Flipchart alles machen kann. Also Balken könnt ihr zeichnen. Da gibt es eine Regel, die heißt so. Schweigend zeichnen. Und dann erst benennen, was gezeichnet worden ist. Den Fehler machen viele. Also die sagen gleich, was sie zeichnen, und dann zeichnen sie es. Das ist langweilig. Also, ich zeige euch mal was. Keiner weiß, was es ist. Jetzt kann ich es benennen.
Jeder hat darüber nachgedacht, was es sein könnte. Ne? Man ist halt gedanklich einfach bei dir und der Fokus liegt halt auch einfach stärker auf dir und dem Flipchart, also auch stärker als auf dir. Wenn ich jetzt so vorstelle, das ist eine PowerPoint-Wand hinter mir, dann liegt der Fokus ja eher auf der PowerPoint und weniger auf dir. Also kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, der gerade zuhört. Ne? Aber ich will dich nicht unterbrechen, Matthias.
Genau, und jetzt kann ich sagen, das hier sind die Pyramiden von Gizeh. Oder ich kann sagen, das hier ist ein Eisberg, der im Wasser schwimmt. Oder ich kann sagen, das hier ist unser Ressourcendreieck. So, also weißt du, du kannst das benennen und mach das zur Regel, damit immer Spannung erhalten bleibt. Jetzt gibt es eine nächste Regel, und zwar, wie schreibt man? Und da sage ich euch, sagen wir 80% aller, die den Flipchart benutzen, was ich ja gut finde, kennen den Trick nicht. Aber ihr kennt ihn jetzt. Der muss trainiert werden trotzdem. Und zwar, ihr schreibt schweigend bis zur Hälfte des Wortes und dann erst redet ihr. Jetzt zeige ich euch mal. Okay, das Ressourcendreieck unserer Firma. Unsere Firma steht auf 3 Säulen. Die erste Säule sind unsere Mitarbeiter. Die zweite Säule sind unsere Finanzen. Und die dritte Säule ist Energie. Erkannt? Also wenn ich sage, die erste Säule sind unsere Mitarbeiter, ich stöpsel und dann schreibe ich, das ist langweilig. Du sprichst immer ungefähr in der Mitte des Wortes. Jetzt sage ich aber noch einen Trick. Ich mache das nochmal. Eine kleine Veränderung. Klammer auf, schweigen zeichnen. Das Ressourcendreieck unserer Firma. Unsere Firma steht auf 3 Säulen. Die erste Säule sind unsere Mitarbeiter. Die zweite Säule sind unsere Finanzen. Und die dritte Säule ist Energie. Wie gerne schaust du hier hin? Wie gerne schaust du hin? Goldener Trick. Statt Text kleine Piktogramme, Schemazeichnungen. Es wird viel ruhiger, das Bild. Es prägt sich viel besser ein und die Behaltensquote ist wesentlich höher, wenn du kleine Piktogramme zeichnest, anstatt dass du Text schreibst.
Matthias, es gibt bestimmt ein paar, die aufschreien und sagen, ja, finde ich super, aber ich kann ja gar nicht zeichnen, / ich kann ja gar nicht vernünftig schön schreiben, dass man es lesen kann. Ich zähle ehrlicherweise dazu. Hast du einen Tipp für solche Menschen wie mich oder für diejenigen, die auch nicht gut zeichnen oder schreiben können? Ist es einfach nur viel üben oder kann ich da irgendwie reinkommen?
Ja, also pass mal auf. Jetzt sag bitte nicht, dass das schön geschrieben ist. Ja?
Ich kann also dich jetzt so hier nicht diskreditieren, aber...
Kann jeder schreiben. Es ist ja nicht der Zweck, dass du das erkennen kannst. Das ist ja auch nur, es geht um die Dynamik. Und selbst wenn du im Saal mit 200 Leuten bist, und die können das vielleicht nicht erkennen von der 18. Reihe aus, das ist egal, der weiß, was er da hinschreibt. Trotzdem ist es noch besser, also zu schreiben, als statt auf den komischen PowerPoint das zu haben. Also wenn man die direkte Gegenüberstellung macht, das und PowerPoint, es wird immer das gewinnen. Und natürlich wird das besonders gewinnen. Aber jetzt sage ich dir, pass auf, wie lernt man Klavier spielen und Skifahren? Indem du, ich kann aber nicht Skifahren, Herr Pöhl, bitte, ich habe es versucht gestern und es geht nicht. Wie macht man das? Üben, 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 verdammt nochmal. Aber so ein, guck mal, das kriegst du hin, oder? Und so ein Männchen.
Also, das
muss man halt ein paar Mal trainieren, 2-3 Mal. Also, gute Präsentationen brauchen natürlich auch eine gute Vorbereitung. Wer denkt, ich brauche die, ich will das genauso machen wie jetzt, 10 Minuten vorher bereite ich einen Stundenvortrag vor, der wird scheitern. Also, du musst schon ein bisschen trainieren. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, also wer in meinem Seminar war, der kann das dann machen. Also, man muss die Dinge 2-3 Mal machen. Irgendwann hast du sie im Griff.
Okay. Cool. Matthias, ich habe noch eine Frage, wo wir gerade bei diesem Thema sind. Ich achte da gerade auch sehr bewusst drauf. Gestik und Mimik sind ja auch Themen, die irgendwo mit Kommunikation und Rhetorik zusammenhängen. Gehen wir vielleicht mal aufs Gestik-Thema ein. Hast du da auch konkrete Tipps für die Zuschauer und Zuhörer, die gerade mit dabei sind? Was sollte man machen? Was sollte man nicht machen?
Ja, jetzt Gestik ist was ganz Elementares. Es ist so, man muss natürlich gucken, wir haben ein Videoverhalten. Und wir haben ein Bühnenverhalten oder wir haben, sagen wir mal, als Zuschauer haben wir eine Erwartungshaltung. Jemand, der vor Publikum live spricht oder jemand, der auf YouTube ist, wie ihr mich jetzt seht, bei YouTube ist normalerweise eine etwas reduziertere Gestik angebracht. Also man geht da nicht so großartig rumfuchteln, weil auch bei YouTube ist man gewohnt, weil diese Profisprecher, die Sportschau, Tagesschau oder Börse vor 8, wer da schon mal geschaut hat, da wird fast keine Bewegung gemacht. Kleines bisschen, aber ist okay. Aber ich will jetzt mal sprechen vor Publikum und da gibt es andere Verhalten. Gestik ist elementar. Gestik ist elementar. Mimik, das ist ein Irrtum, ein rhetorischer Irrtum da draußen, dass man mit Mimik spielen soll. Das ist nicht wahr, ist nicht meine Erfahrung. Also da gibt es Leute, ich sage mal, wie das im Seminar da ankommt, die sagen dann zum Beispiel, also, wir haben einen großen Fortschritt gemacht. Hast du meine Augenbrauen gesehen? Wir haben einen großen Fortschritt gemacht. Ich mach's mal ohne Mimik. Wir haben einen großen Fortschritt gemacht. Das powert. Das hat Schub. Also, an Mimik würde ich nicht spielen. Aber an Gestik ja. Gesten. Schau jetzt meine Hand an. Das ist eine Geste. So, und da gibt's etliches zu sagen. Und zwar, pass auf, wenn du Dinge mit Gestik unterstützt, wirst du Rakete. Das ist das, was ich mit Meinungsführerschaft nenne. Es gibt die Typen, die jetzt sind auf der Bühne, nach 5 Minuten glaubt es denen alles. Einfach weil die ein Auftreten haben, der weiß es. Aber in der Hauptsache steckt es darin, dass der das Auftreten, das Charisma-Auftreten hat und ich weiß, wie das geht. Also es gibt etliche Rädchen, ich will euch mal ein paar wenige verraten. Und zwar, Gestik ist das eine. Wenn du eine Aussage hast, bei uns haben sie dreimal so viel Resultat wie bei uns hast du dreimal so viel Resultat wie beim Mitbewerber. Erste Variante. Oder ich sage, jetzt sage ich Ihnen etwas, warum Sie mit uns zusammenarbeiten müssen. Unsere Variante hat dreimal so viel Ergebnis wie der Mitbewerber. Derselbe Satz, aber mit Geste, das glaubt man nicht. So, und der Trick ist da. Rechtshänder, also kleine Übung mal vor dem Video. Steht auf, steht jetzt wirklich auf. Nimm Rechtshänder, rechte Hand, 90 Grad Winkel raus, macht so eine Art O. Und der Trick besteht darin, dass ihr eure Botschaften taktet. Dreimal so viel Ergebnis wie unserer Mitbewerber. Jetzt wird es eine starke Botschaft. Ich mach's mal ohne. Dreimal so viel Ergebnis wie unsere Mitbewerber. Das ist Wahnsinn. Dreimal so viel Ergebnis wie unser Mitbewerber. Jetzt ist das stark. Über diese taktende Gestik. Dann habe ich noch was gemacht. Ich habe eine Prädeklaration, so nennt man das, gemacht. Ich habe vor meiner wichtigen Botschaft eine Botschaft gestellt. Ich weiß nicht mehr genau, was so in der Art, jetzt sage ich Ihnen etwas, warum Sie mit uns zusammenarbeiten müssen. Das erzeugt die Neugier auf die Hauptbotschaft. Das machen viele nicht. Das machst du im Gespräch, das machst du auch vor Publikum. Also Prädeklaration nennt man das. Das ist eine Botschaft, die du vor die Botschaft stellst, die nur die Funktion hat, die Aufmerksamkeit auf die Botschaft zu erhöhen, das Fenster der Aufmerksamkeit aufzureißen fürs Publikum oder den Gesprächspartner. Das klingt immer so. Jetzt sage ich Ihnen etwas, wie Sie Ihre Ausschussrate in 3 Monaten halbieren können. Und schon entsteht eine Neugier. Und dann kommt der Hauptsatz, kaufen Sie unser X3-System. Überzeugung braucht nicht viel. Es sind viele denken, viel argumentieren, viel Überzeugung. Stimmt gar nicht. Wenige kleine Elemente, die auf das Unterbewusste gehen, die ins Unterbewusstsein reinglauben. Körpersprache geht sofort ins Unterbewusstsein. Deswegen sind diese Gesten so wichtig. Also unterstützt euer Reden mit Gesten. Ich mache nochmal ein Beispiel. Unsere Maßnahme hat 3 Vorteile. Erstens, wir bekommen mehr Bewerber. Zweitens, wir bekommen qualifiziertere Bewerber. Drittens, sie bleiben länger. Jetzt mache ich mal mit Gesten. Also, dass ihr mal seht, ich gucke jetzt mal in ein imaginäres Publikum. Also, vor mir sitzen 100 Leute. Okay, ich stehe auf der Bühne. Ich will das mal wegmachen. Das hier lenkt etwas ab. Aufmerksamkeit ab. So, also hier ist das Laden. Mit unserer Maßnahme haben Sie 3 Vorteile. Erstens, wir bekommen mehr Bewerbungen. Zweitens, wir bekommen bessere Bewerbungen. Und drittens, die Leute bleiben einfach länger bei uns. Dasselbe mit Gesten. Und so entsteht das, was man Charisma nennt. Jetzt gibt es viele, die sagen, Herr Pöhm, das ist nicht authentisch. Ich sage, mach das, anstatt, ja, wir haben 3 Vorteile. Dann sagt er, wir haben 3 Vorteile. Klingt nicht so gut. Auf Anhieb geht es halt nicht perfekt. Und das ist für die Argumentation, Mensch, dann mache ich es nicht. Jetzt will ich euch was erzählen. Stellt euch vor, 2 Freunde beschließen, dass sie Skifahren lernen. Und von dem Moment an, jedes Wochenende fahren sie in unterschiedliche Skigebiete. Jedes Wochenende aber immer in andere Skigebiete. Eines Tages treffen sie sich und sie fahren zum ersten Mal gemeinsam Ski. Der erste steht oben, so einen ganz steilen Hang, und mit hocheleganten Riesengeschwindigkeit wedelt der da einfach nach unten. Der andere steht oben, Schneepflug, Angst. Er versucht, heil runterzukommen und ja nicht zu stürzen. Unten angekommen, fragt der eine der andere, das kann doch nicht sein, bin so genauso lange Ski gefahren wie du, wieso fährst du so und nicht so? Da sagt der andere, ich habe einen Skilehrer genommen, mach das doch auch. Dann sagt er, das will ich nicht, ich will authentisch bleiben. Das ist das Problem mit dieser Authentizität. Das gibt es nicht, Leute. Authentisch war, wie er als Kleinkind in die Hose gemacht hat. Und er konnte nicht mal laufen und man hat es euch gezeigt. Authentisch wäre, wenn du noch immer krabbeln würdest. Also alles, was du gelernt hast, hast du irgendwann genommen. Am Anfang war es nicht perfekt, aber durch das dauerhafte Tun wird es eben perfekt. Und wenn du Gesten machst, geht die Wirkung von hier nach hier. Und auch das ist wieder eine Geste. Siehst du, wie das wirkt? Wenn du Gesten machst, vergrößert sich deine Wirkung. Ist nicht dasselbe. Da geht sie von hier nach hier. Darauf solltest du nicht verzichten. Also mit Gesten, das ist das ganz Elementares. Das bringe ich meinen Leuten wirklich ganz intensiv bei. Ich entgegen den anderen, die da sagen, das sind nicht authentisch und nicht machen, dann wird man schräg. Und dann macht derjenige als Beweis, ja, macht er dann ein Beispiel, wo die Geste eben nicht kommt. Also zum Beispiel, die Angela Merkel hat angeblich mal so gemacht, da muss man auch, ich habe jetzt keinen Tisch hier, warte mal, mach's mal, hier ist ein Tisch, okay. Da muss man auch auf den Tisch klopfen. Das war unsynchron. Und das gilt als Beweis, Schaugesten, gelernte Gesten ist schlecht. Dann sage ich, okay, jetzt trainieren wir so lange, bis es synchron ist. Da muss man auf den Tisch klopfen. Und jetzt passt es. Wie beim Skifahren, also man muss es halt auch lernen. Das ist mit allem in der Kommunikation so. Also ich mache jetzt diese drei Themen, Schlagfertigkeit, ich mache Rhetorik, das haben wir jetzt bis jetzt gemacht, und dann auch Flirten, aber speziell für Männer. Und das sind alles Kommunikationssituationen und alles muss trainiert werden. Nichts geht auf Anhieb, Leute. Und authentisch gibt es nicht.
Ja, ist ganz wertvoll und ganz wichtig. Und ich glaube auch, wenn man etwas wirklich will und wirklich gerne macht, dass es ja auch ein bisschen mit Selbstvertrauen einhergeht. Also manche stehen ja dann ja auch sehr ängstlich vor der Kamera, weil ihnen das Selbstvertrauen fehlt, oder wenn man in den verkäuferischen Bereich reingeht, weil sie was verkaufen oder präsentieren sollen, wo sie einfach nicht so wirklich dahinter stehen. Und dann fällt es vielleicht ein bisschen einfacher, wenn man diesen Background mitbringt, oder? Wie siehst du das?
Ja, es ist so. Weißt du, wie entsteht Selbstvertrauen? Ich habe mich auch damit beschäftigt. Selbstvertrauen, ich hatte ja dieses Erlebnis. Viele sagen, Herr Pöhm, das stimmt nicht. Das haben Sie erfunden, weil es gut klingt. Das stimmt nicht. Ich hatte das wirklich, ich habe das so erlebt. Ich habe total versagt vor diesem Publikum. Und dieses Selbstvertrauen, weißt du, das hat dann Jahre gedauert, bis ich dann dorthin gekommen bin, dass ich gesagt habe, ich fühle mich auf einer Bühne jetzt mehr wohl als Lampenfieber. Also man muss auch dazu sagen, Lampenfieber bleibt immer da, aber es ist nicht mehr, es regiert einen nicht, sondern ich habe es in Kontrolle. Also wer nicht mehr nervös ist, wenn er vor 1000 Leuten da stellt, der ist einfach nicht normal. Das, also nicht, dass ihr denkt, ja, das geht bis auf Null, ich Ruhepuls da oben, das stimmt. Das wirst du bestätigen können. Ne? Du hast ja,
ja. Begleitet. Definitiv. Man braucht ja auch so ein bisschen Grundnervosität, um halt einfach auch im Moment zu sein und da zu sein. Aber ich glaube, ich habe dich gerade unterbrochen.
Ja, also dieses Selbstwertgefühl, das entsteht über das Tun. Ich habe also die Regel für mich entwickelt, tu das, vor dem du Angst hast. Nochmal, tu das, vor dem du Angst hast. Und immer wieder. Jetzt passiert Folgendes. Selbstbewusstsein kannst du nicht vorm Spiegel zu Hause in Alleintraining entwickeln. Das geht nicht. Du kannst das nur über das Tun entwickeln. Schau, du gehst auf, nehmen wir mal diese Bühne. Also du hast Angst, vor Publikum zu reden. So, jetzt, ich bin immer durch die Angst gegangen. Glaub nicht, dass das nach 2 Wochen weg war. Das hat Jahre gedauert, bis das also Stück für Stück dann immer so ein bisschen abgenommen hat. So, und jetzt gehst du mit Angst auf die Bühne, aber jetzt hast du irgendwie, du hast es jetzt ein paar Mal gemacht und es gelingt dir gut oder besser. Und jetzt siehst du das Feedback in den Augen der Menschen. Und das gibt dir das Selbstwertgefühl. Nicht irgendwie, also deswegen halt von diesen psychologischen Übungen, jetzt müssen wir mal in der Kindheit gucken, was da los war, warum du Angst vor Publikum hast. Das ist normal, jeder hat Angst vor Publikum. Jeder hat Angst, auf eine schöne Frau zuzugehen, als Mann oder als Frau, auch auf einen gut aussehenden Mann, zuzugehen, den einfach anzusprechen mit romantischem Interesse. Wer sagt, da hast du einen Defekt in deiner Kindheit? Das stimmt doch nicht. Also das ist Käse und genau das eine wie das andere kriegst du weg durch ständiges Tun. Also du kriegst dieses Feedback, also wenn du jetzt mit Frauen flirten lernen willst, als Mann, nehmen wir mal an, und dort hat natürlich ist eine Urangst, die hat jeder. Also wird Thomas nicht anders haben als jeder andere auch, George Clooney übrigens. Weißt du, wenn die Frauen zu ihm kommen, oder die Millionäre, deswegen wollen ja die meisten nur reich werden, damit es endlich mit diesen gottverdammten Frauen klappt. Das ist aber ein Traum, du bleibst Opfer, du stehst in einer Bar und irgendeiner, der in meinem Seminar war, der pflückt dir die Mädchen ab. Dein Porsche-Schlüssel nützt dir nichts da drin. Du brauchst Kommunikation. Du musst reden können. Du musst wissen, wie du dich näherst und das Ganze machst. Also, und auch da, das Selbstbewusstsein entsteht nicht über eine Trockenübung, wenn du dir sagst, ja, ich bin der Stärkste, der Größte, der Beste, wenn du kein externes Feedback hast, wo es klappt und die Leute dich plötzlich als selbstbewusst erleben. Das erzeugt dein Glauben. Du kannst den Glauben nicht aus dir selbst erschaffen. Ich weiß, da draußen sind viele, die erzählen das, aber das ist nicht meine Erfahrung. Ich habe mich da selber untersucht. Ich merke, es geht nicht. Also du musst es tun und immer wieder mit dem Erleben dessen, es wird immer besser, dann hast du das externe Feedback und so erschaffst du das, was man Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl nennt. Es geht nicht vom Spiel.
Ich glaube, das gilt für alle Bereiche. Also wenn ich Fahrrad fahren lernen will, kann ich mir auch vorher Videos in der Theorie anschauen, aber trotzdem werde ich beim ersten Fahrversuch hinfallen. Wenn ich Skifahren lerne, ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, letztes Jahr angefangen, Skifahren zu lernen. Reine Theorie bringt einen nicht weiter, ich muss halt in die Umsetzung kommen. Und für alle, die gerade erst zuschauen oder im Laufe des Interviews eingeschaltet haben, Matthias hat am Anfang gesagt, dass er früher selber große Angst hatte, vor Gruppen zu sprechen. Und jetzt, wenn man dir zuschaut und zuhört, wie du zeichnest, wie du gestikulierst, bist du da offensichtlich sehr, sehr weit gekommen. Also bist du auch einer der Besten in dem Bereich. Du hast eben schon erwähnt, Matthias, vielleicht kannst du das auch kurz ein bisschen ausführen. Du bietest verschiedene Seminare an in drei verschiedenen Bereichen. Sag kurz zwei, drei Sätze dazu. Für wen ist das? Wer sollte daran teilnehmen? Wer ist in welchem Seminar richtig?
Ja, es gibt dieses Seminar, also neben der Rhetorik, das habe ich ja gerade jetzt die ganze Zeit drüber geredet, gibt es das Schlagfertigkeit. Da bin ich eigentlich der bekannteste im deutschsprachigen Rahmen zu diesem Thema Schlagfertigkeit. Damit habe ich mich beschäftigt. Wie funktioniert das? Und diese Antwort, die euch da immer erst eine Stunde später einfällt, das Interessante ist, die kam aus euch. Die hat euch niemand eingeflüstert. So, und es gibt, wenn man die analysiert, diese schlagfertige Antwort, die du da irgendwann mal schon gegeben hast. Jeder hat mal eine schlagfertige Antwort gegeben. Und dann kann man analysieren, da sind Strukturen dahinter. Es ist so wie die Grammatik. Wisst ihr, wie die Grammatik entstanden ist? Vor 400 Jahren ungefähr ging ein Mann an die deutsche Sprache ran und hat sich überlegt, gibt es da irgendwelche Systematiken, Strukturen oder Regelmäßigkeiten, die man dort rauskristallisieren kann? Und er hat damals in jahrelanger Arbeit die erste deutsche Grammatik aufgeschrieben. Die gab es vorher nicht. Und ab dem Moment war Deutsch systematische für Nicht-Deutsche lernbar geworden. Schlagfertige Menschen, Thomas Gottschalk, Oliver Pocher, Harald Schmidt, die gehen nicht nach Regeln vor. Aber wenn man analysiert, was die tun, erkennt man unterbewusst eingehaltene Strukturen, Systeme, Regelmäßigkeiten. Und in dem Moment, wo man die sichtbar macht, sind sie nachahmbar. Und so ist Schlagfertigkeit für Nicht-Schlagfertige lernbar geworden. Ich erkläre euch in dem Seminar die Strukturen. Die Antwort, die du schon zufällig mal, die gut war, ich sage, okay, das ist ein Mechanismus, aber den kannst du dann immer wieder wiederholen. Und so kannst du nicht verhindern, dass du dramatisch schlagfertig wirst. Das ist das Prinzip zur Schlagfertigkeit. Aber der Thomas will mir heute eine neue Frage stellen, zum nächsten Seminar hoffentlich.
Ja, also stell gerne die anderen beiden Seminare noch vor, Matthias. Und dann werden wir das ja auch gleich unter dem Stream nochmal verlinken, für die, die sich da näher informieren möchten.
Ja, genau. Also gut, dann haben wir das andere Seminar, habe ich jetzt auch schon ein bisschen angedeutet, das ist Flirten. Aber diesmal Flirten für Männer. Ich habe das für Männer aufgebaut. Viele sagen, Herr Pöhrer, ich bin eine Frau, ich möchte das auch gerne lernen. Das ist so, das geht leider nicht, weil das ist so, als ob ich einen Löwen und eine Antilope zusammen in ein Seminar gebe und sage, wir lernen heute, wie man Nahrung aufnimmt. Das geht nicht. Okay, es gibt immer noch dieses alte Rollenmuster, der Jäger und der Gejagte. Und da gibt es halt andere Mechanismen. Wir Männer sind von Alters her, die den ersten Schritt machen sollen. Und das machen wir auch. Also die Frauen trauen sich natürlich auch nicht den ersten Schritt. Sie würden es gerne, aber sie machen es nicht. Und wie man das macht und vor allem, wie man ein Flirt-Talk aufrechterhält. Mein Gott, die meisten haben Angst, was rede ich? Wie geht das? Und das habe ich untersucht. Wie geht ein Flirtgespräch, das vor allem auch zu einem Ziel führen kann? Und da machen viele Fehler. Ich gebe einen kleinen Einblick mal, wie das geht. Also da lernen sich zwei kennen an der Bar oder im Café oder im Flugzeug, ist ja egal. Dann sagst du, okay, dann gilt diese alte Regel aus der Kommunikation. Wer fragt, der führt. Und dann laufen die Gespräche so ab. Hallo? Also hier steht sie, ja? Bist schon lange hier? Sagt sie. Ja, 10 Minuten. Aha. Bist du aus der Gegend? Nö, ich bin von München. Aha. Was arbeitest du denn? Ich bin Stewardess. Aha, interessant. Hast du auch Geschwister? Ja, Bruder. Mhm. Fragen. Das ist Verhör. Das ist nicht gut. Das ist nicht Flirten. Das ist nicht interessant. Und jetzt das Interessante, wenn man Menschen beobachtet, die sich über Jahre kennen, Freunde, Freundinnen, und schaut, wie die sich unterhalten. Das ist das Spannende. Da werden keine Fragen ausgetauscht, sondern es werden Geschichten oder Statements ausgetauscht. Da müsst ihr mal zuhören. Guckt mal, wenn sich einer angeregt im Zug unterhält, wie unterhalten die sich? Und die kennen sich gut. Da wird Aussage, Aussage, Aussage. Und jetzt der Trick, man kann das nicht so einfach imitieren, wenn man jemanden neu kennengelernt hat. Man braucht schon ein bisschen Fragen. Aber das System ist folgendes. Und zwar, du darfst nicht auf eine Aussage von der Gesprächspartnerin einfach wieder eine Frage stellen, sondern jetzt hier schwarz, das bist du. Okay? Jetzt hast du eine Aussage gemacht. Und jetzt geht es so, oder eine Geschichte erzählt. Jetzt gehst du hinten dran deine Geschichte mit einer Frage abschließen, mit einer kurzen, die den Ball wieder zurückwirft. Hier grün ist jetzt Mädchen oder die Frau. Jetzt sagt sie irgendwas. Ne? Sie hat eine Frage gestellt, jetzt macht sie hier eine Aussage. Jetzt die meisten Männer machen den Fehler, dass sie jetzt wieder mit einer Frage kommen. Das ist schlecht. Weil woher bist du denn? Aus München. Jetzt musst du sagen, hey, München, da war ich kürzlich. Weißt du wo? Ich sag dir jetzt Fußball. Aber ich wäre am besten nicht dort gewesen, weil meine Mathe Bayern München gegen Dortmund. Dortmund hat verloren. Ich bin Dortmund-Fan. Und dann sagst du, warst du schon mal beim Fußball? Schließt du ab. Okay? Und dann kommt sie wieder mit einer Aussage, Fußball finde ich langweilig. Dann sagst du, jetzt hier in dem Fall würde ich dann wieder direkt mit einer Frage sagen, ja, was findest du denn toll? Aber im normalen Fall machst du jetzt hier auch zu ihrer Aussage wieder erst eine Aussage, bevor du mit einer Frage abschließt. Also das ist ideal, natürlich variiert das. Aber da kriegst du dann ein ordentliches Gespräch zustande, das flüssig ist, weil du imitierst das. Wenn dann wirklich Aussage mit Aussage, Ziel ist, dass auf ihre Aussage deine Aussage kommt, und dann ist on. Und dass es zum Flirten wird, weil das ist doch Smalltalk auch. Zum Flirten musst du unbedingt persönlich werden. Und das machen viele nicht, haben sie Angst, weil sie denken, oh, dann sagt sie nein. So, und persönlich, also der einfachste Trick, kleiner Element aus dem Seminar. In dem Moment, wo du dir vorstellst, ich bin übrigens der Matthias, willst flirten. So, ne? Und wenn du Vermutungen zu ihr machst, also nicht nur Fragen stellen, das ist langweilig, sondern du machst so, und du, weißt du, wie ich dich einschätze, jetzt kenne ich dich ein paar Minuten, ich glaube, du bist eine Studentin. Und ich glaube auch was, pass auf, du studierst Psychologie, richtig? Jetzt hast du dich mit ihr beschäftigt, merkst du, das ist Flirten. So, und das ist ein hochspannendes Thema, ist eines der liebsten übrigens auch, man muss mit seiner Ängste umgehen. Auch hier Selbstwertgefühl zu bekommen, kriegst du nur durch Tun, nicht durch Bücher lesen, nicht durch Online-Kurse schauen. Ich biete es zwar auch als Online-Kurs an demnächst, aber das Beste, du musst ins Seminar kommen und das trainieren, aber da kannst du nicht verhindern, dass du dramatisch besser bist.
Sehr cool. Also deswegen wahrscheinlich auch Videokurs weniger geeignet, weil du sagst ja auch selber, Matthias, man muss es halt leben, man muss es halt spüren, man muss es ausprobieren, man muss es testen und das tun viele halt einfach nicht. Also inhaltlich könntest du schon das gleiche in einem Videokurs transportieren, aber die Leute ins Handeln bringen, fällt einem da schwieriger als derjenige, der den Videokurs dann gibt. Deswegen kann ich das nachvollziehen. Du hast aber noch ein drittes Seminar. Kannst du uns da auch kurz einführen, worum geht's, und vielleicht hast du auch ein knackiges Beispiel dabei?
Ich meine, ich mache noch Verhandeln. Also wenn das Seminar heißt, meine Preise werden bezahlt. Auch da gibt es eine Vorgehensweise, wie man das macht. Und zwar, wenn man die Preise diskutieren muss, hat man schon vorher was falsch gemacht. Und mein Seminar baut auf, da gibt es ein Drei-Block-System, das ich entwickelt habe, wie man sein Angebot so rüberbringt und die Fragen so clever stellt, damit am Preis wahrscheinlich nichts diskutiert wird. Es geht hier um einen zentralen Begriff, das ist Vertrauen. Wenn ich in jemand Vertrauen habe, dann spielt der Preis nur noch eine untergeordnete Rolle. Und wie man Vertrauen aufbaut, das ist ein ganz, ganz interessantes Thema. Und damit habe ich mich beschäftigt, wie schaffen wir es, Vertrauen aufzubauen. Es ist nicht viel, was man braucht. Also man kennt das, man hat Vertrauen zu schnell zu Leuten und die Mechanismen, wie das funktioniert, damit habe ich mich beschäftigt. Und damit man am Ende seine Preise ohne Diskussion durchbekommt.
Sehr cool. Matthias, Genau darüber würde ich mich gerne mal mit dir an anderer Stelle unterhalten, weil deswegen, weil halt auch eine meiner zentralen Aussagen ist im Verkaufen, dass Vertrauen wertvollste Währung ist. Und gerade im Internet, ich bin ja sehr Online-Marketing-lastig, wie du vielleicht weißt, und gerade wenn man im Internet verkaufen will, ist es noch wertvoller, noch wichtiger, weil dort verschiedene Elemente fehlen. Zum Beispiel, wenn ich im Ladengeschäft einem Verkäufer gegenüberstehe, kann ich mit dem interagieren, kann mit dem kommunizieren. Und das fällt bei einem Online-Shop natürlich weg, was nicht heißt, dass wir nicht auch Möglichkeiten haben, um Vertrauen aufzubauen und die nicht auch brauchten. Also das ist ein ganz eigenes, nochmal ein großes Thema, alles im Themenbereich Kommunikation, wo du ja absolut zu Hause bist, einer der Besten in Deutschland sicherlich. Ich denke, wir haben jetzt hier alle auch schöne Beispiele von dir bekommen und ich glaube, da hat auch jeder von denen, die gerade zuschauen, eine ganze Menge konkret was mitnehmen können. Wer mehr wissen möchte, der schaut hier gerne mal unter dem Stream. Wir verlinken da die Seminarangebote von dir, Matthias, dass man sich da mal reinklicken kann. Für jeden das, was er gerade will, ob Flirten oder beispielsweise Schlagfertigkeit war ja ein Thema, Rhetorik hat mir drüber gesprochen. Matthias, vielen Dank für deine Zeit, für das tolle Interview. Hast du noch letzte Worte, eine Grußbotschaft, was du unbedingt noch mitgeben möchtest?
Eine der schönsten schlagfertigen Geschichten, die ich live miterlebt habe, war im Fernsehen. Und zwar Deutschland sucht den Superstar. Da war eine Jurorin, das war die Michelle, Schlagersängerin, neben Dieter Bohlen. Und dann hat die Michelle mit einem der Kandidaten plötzlich fließend Holländisch geredet. Und dann sagt Geißen, das ist der Moderator, sagt, ey, du sprichst Holländisch, wusste ich gar nicht. Ich sagte, ja, ich war 3 Jahre in Holland. Dann sagt Geißen, da hast du sicher einen Coffeeshop geleitet. Michelle antwortet, ja, du schuldest mir noch Geld von damals. Das ist schlagfertig. Und das ist live gefallen. Kann sein, dass es abgesprochen war, aber es ist eine super tolle Antwort. Und sowas lernt ihr.
Alles klar. Matthias, vielen, vielen Dank an dich.
Gut, gerne. Mach's gut. Tut das, was ihr für richtig haltet.
Sehr schön. Also, liebe Teilnehmer, ich denke, da konntet ihr eine ganze Menge mitnehmen. Direkt von Matthias Pöhm, absoluter Kommunikationsexperte, hat uns konkrete Tipps mitgegeben, hat selber den Einstieg darüber gefunden, weil er damals einfach Angst hatte, Probleme hatte, vor Menschen zu reden, frei zu reden. Wir haben hier auch gesprochen über Themen wie sich selbst verkaufen, präsentieren. PowerPoint-Thema hat Matthias angesprochen, Gestiken. Aber wir haben auch kleine Einstiege gefunden in den Flirtbereich, in die Sozialakquise, wie es manche auch nennen. Wenn euch dort nicht langweilig werden soll, sondern ihr tiefer reingehen wollt, schaut mal nach, ob eins der Seminare für Matthias dann entsprechend auch für euch geeignet ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und Erfolg. Und ganz wichtig, aber das wisst ihr, wenn ihr da was mitnehmen konntet, gebt uns ein Feedback, gebt Matthias ein Feedback, weil das ist für uns wiederum ganz wertvoll, damit auch wir uns weiterentwickeln können und weiterhin coole Inhalte, gute Strategien für euch bereitstellen können.